Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 13. Das Verhältnis der extremen Rechten zur Presse. Mit Markus Benzmann.
Hi, ein kurzer Disclaimer, bevor wir starten. Wir hatten diesmal ein paar technische Schwierigkeiten, da ist die Audioqualität diesmal leider nicht so gut. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Guten Tag, Markus Benzmann. Super, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Benzmann. Ich bin Senior Reporter beim gemeinwohlorientierten Medienhaus Korrektiv und ich beschäftige mich gerade mit der AfD, mit dem Angriff auf die liberale Demokratie, sowohl von Russland als auch die Abkehr offenbar der USA aus dem Atlantischen Bündnis und was das für uns bedeutet.
Du hast es gerade gesagt, du bist Journalist und arbeitest für das renommierte Medienhaus Korrektiv. Wir treffen uns heute, um über das Verhältnis der populistischen und extremen Rechten zur allgemeinen Institution Presse zu sprechen. Mal eine allgemeine Frage. Warum hat eine politische Strömung, die seit ihrer Gründung Massenmedien allgemein doch so sehr liebt, einen so expliziten Hass auf das, was manche als Mainstream-Medien bezeichnen?
Man muss hier differenzieren. Sie setzen eher auf die Kommunikation an den sogenannten etablierten Medien vorbei, direkt zu den Menschen über die sozialen Netzwerke. Und das ist nicht nur in Deutschland der Fall. Eine der großen Waffen ist halt, was wir sagen, in der direkten Kommunikation über früher Facebook, jetzt über TikTok, Twitter oder X. Das ist die Wahrheit und diejenigen, die uns sozusagen interpretieren, das sind die Systemmedien, die verändern die Information. Und damit wird eine direkte Ansprache an die Wählerschaft suggeriert, an diesen klassischen Elite-Medien vorbei. Das ist sozusagen ein Establishment-Bashing, ist ein zentrales Element der extremen Rechten, sowohl in Deutschland als auch in Europa und in den USA.
Dann springe ich doch direkt auf die beiden Stichwörter USA und Establishment-Bashing. Trump ist ja gerade zum zweiten Mal Präsident, beziehungsweise zum Präsident gewählt worden. Er ist noch nicht vereidigt. Nun ist es ja er, der den Begriff Fake News massentauglich gemacht hat. Seine Beleidigungen eines CNN-Reporters auf einer Pressekonferenz machten Fake News zu einem weltweit benutzten Begriff. Dabei gab es gerade von Neonazis schon vorher den Versuch, ein Die-Presse-lügt-Narrativ zu etablieren. Was hat Trump besser eingeschätzt, erfolgreicher gemacht oder vielleicht sogar einfach besser gewusst als alle vor ihm, die versucht haben, den Begriff einzuführen?
Das Faszinierende war, dass das Trump tat in dem Umfeld, dass er ständig Unwahrheiten erzählt. Und dass man da gerade herausgefunden hat, dass in Großbritannien über eine riesen Kampagne, die von Social Media geleitet wurde, Unwahrheiten verbreitet wurden, damit die Menschen in Großbritannien gegen die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft stimmen oder in der Europäischen Union stimmen. Und auch der USA-Wahlkampf, als Trump das erste Mal Präsident wurde, wurde begleitet von einem wahnsinnigen Welle von Falschnachrichten über den politischen Gegner, über Hillary Clinton, über die politischen Absichten der Demokraten. Und diese Fake News oder Falschnachrichtschleuder hat ihn erst ins Amt gebracht. Und dann ist es eine besondere Chuzpe, den Feind, den die Gegner einen vorwerfen, zu nutzen und ihn gegen diejenigen zu werfen, die im Grunde genommen Opfer dieser Falschkampagnen waren. Das ist also eine besondere populistische Unverfrorenheit, das getan zu haben. Aber das bediente im Grunde genommen das Gefühl, hier ist ein Establishment, die mit unserer Realität nichts mehr zu tun haben. Und in Trump haben wir einen Menschen, der sich wie bei einer Familienparty daneben benimmt und insgeheim so bewundert wird. Und das ist im Grunde genommen einer der großen Stärken. Wir können bei dem zweiten Trump-Sieg sehen, er wurde nicht gewählt trotz der ganzen Nachrichten, sondern offenbar wegen der ganzen Information über ihn. In der Wahl sehen wir ein selber doof, ja, Reaktion der Menschen. Wir lassen uns nicht erzählen, wen wir gut zu finden haben. Wir lassen uns nicht erzählen, was wir zu tun haben. Wir lassen uns nicht erzählen, was angeblich demokratisch sein soll. Das entscheiden wir. Und das war eine riesen Trotzreaktion gegen die offenbaren und bewiesenen Fehltritte, die der Trump sowohl in seiner Zeit als Präsident als auch danach gemacht hat.
Das sind extrem viele Punkte, die du gerade aufmachst, und wir müssen wahrscheinlich über alle sprechen. Zunächst mal zur historischen Entwicklung der letzten 8 oder 9 Jahre. Hat sich der Hass auf kritische journalistische Arbeit bzw. Presse in der Extremrechten geändert? Auch aus der Erfahrung dieses nicht trotz, sondern weil heraus. Denn kritischer Journalismus alleine verhindert ja, ganz offensichtlich, nicht den Aufstieg der populistischen und extremrechten Parteien.
Also ich würde das anders sehen. Ich würde sagen, es ist auf einmal populär geworden, eine Verachtung gegen die liberale Demokratie. Also im Grunde genommen die Staatsform, die Regeln des Gemeinwesens, die sich nach dem Zerfall des Kalten Krieges und des Sieges sozusagen der westlichen Demokratien gegen die kommunistischen Zwangsdiktaturen durchgesetzt hat. Da war es also lange so, als gäbe es im Grunde genommen nur das. Ja, als müsste man den Staat nur noch verfeinern und die Rechte des Individuums im Staat einer liberalen Demokratie maximal stärken. Und in dem Aufstieg der autoritären Systeme wurde auf einmal diese liberale Demokratie als eine Ansammlung von Eliten, die mit den Menschen nichts mehr zu tun haben, diffamiert und gesagt hat, wir brauchen nicht mehr die institutionelle Demokratie, sondern es ist die direkte Ansprache des sich selbst sehenden Führers oder selbst sehende Partei mit den Menschen, die die wirklichen Probleme anspricht. Und ich glaube, das ist die Welle, auf der die autoritären Parteien sowohl in den USA als auch bei uns sehr positiv schwimmen. Und die Presse hat eben, oder die klassischen Medien, einfach über die Digitalisierung auch ihre Gatekeeper-Funktion verloren. Wir sind halt nicht mehr diejenigen, durch die die Ereignisse an die Menschen herangebracht werden, sondern wir sind, wenn überhaupt, nur noch Lotsen im Strom, die hinweisen können auf gefährliche Strömungen oder Wasserfälle. Aber ein Trump braucht keine New York Times und CNN mehr, um mit seinen Menschen zu kommunizieren. Zumal jetzt bei der zweiten Wahl von Trump ja noch die Situation über Musk gewesen ist, der sich eben sein eigenes Propagandaministerium mit seinem eigenen Medium mitbringt, nämlich X. Und das hat eben eine neue Qualität. Und damit ist eben im Grunde genommen die klassischen Medien ein ganz winziger Teil der politischen Kommunikation.
Wenn du Musk ansprichst, kommen wir doch mal kurz auf X bzw. Twitter. Was bedeutet denn das Verhältnis von Trump und Musk für die zukünftige Pressearbeit weltweit bzw. die westliche Welt? Ich meine, Twitter war einst eine wichtige Plattform für JournalistInnen auf der ganzen Welt. Das hat sich dann mit Musks Übernahme selbst stark geändert. Dazu hat Musk dann aber auch aktiv durch Aktionen auf X in Medienwahrnehmung eingegriffen. Zum Beispiel, als er den BBC als Government-Funded Media gelabelt hat.
Elon Musk markiert nach seiner Übernahme von Twitter einige Accounts von Medienhäusern mit dem Label State-Affiliated Media, also staatsnahe Medien. Dann mit Government-Funded Media, also staatsfinanzierte Medien. Nach Kritik durch den BBC und einem Interview mit dem BBC ändert Musk das Label zwischenzeitlich auf Publicly Funded, also öffentlich finanziert.
Also ich würde jetzt mal von der Marke trennen. Wir haben sozusagen einen Präsidenten, der seinen Propagandaminister mit seinem eigenen Medium mitbringt, dessen Idee ist, die liberale Demokratie, so wie wir sie verstehen, zu zerstören. Und wenn Sie die Perspektive von Jahren sehen, sehe ich gar nicht, ob wir die überhaupt noch haben. Weil wir sehen gerade in Europa eine sehr interessante Situation. Wir haben eine sich selbst um sich drehende USA, die sich für Trump entschieden hat und dessen Konsequenz ist, sich aus Europa fortzubewegen. Bei gleichzeitigem Angriff Russlands auf Europa. Ja, wir müssen langsam in Brüssel und in Berlin verstehen, was die Menschen in Polen und Baltikum schon länger wissen. Der Angriff Russlands gegen die Ukraine ist kein Krieg, der uns nichts angeht. Wir sind ja nicht nur die Mediatoren, wir sind die Beute. Und jetzt, da wo sozusagen das atlantische Bündnis brüchig ist, haben wir, glaube ich, noch ganz, ganz wenig Raum, Europa aus der Dominanzgriff Russlands lösen zu können. Und das ist im Grunde genommen der Punkt. Wir sehen eine Auflösung liberaler Institutionen. Die Demokratische Partei hat eben aufs falsche Pferd und die falsche Strategie gewählt. Und sie hat es nicht erreicht, die klassischen Wählerklientel aus der Arbeiterschaft an die Demokraten zu binden. Und die Menschen haben gesagt, okay, machen wir das Fest der Zerstörung. Sehen wir, dass unsere Stimme dazu bringt, dass ein System, was wir eh nicht mehr verstehen, was uns lange Jahre auf den Geist gegangen ist, dass wir es zumindest in Flammen aufsehen können. Dann haben wir zumindest mit unserer Stimme wenigstens etwas erreicht. Und vor dieser Herausforderung stehen wir. Und Musk mit seinem X ist halt im Grunde genommen nur noch eine besondere Radikalität. Ja, das stellt ja alles auf den Kopf. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, dann gehen wir eben von der X weg. Aber ich glaube, das stört ihn gar nicht. Weil er im Grunde genommen seine Menschen, der dadurch erreicht. Und das Einzige, was man vielleicht noch machen kann, mit irgendwelcher Informationsstrategie noch in dessen Unterstützerschaft zumindest hin und wieder mal in Zweifel zu sehen. Aber wir müssen uns, glaube ich, realisieren, dass die liberale Demokratie, wie wir sie nach 1989, nach dem Fall der Mauer, als gegeben für unsere Zivilisation sehen, so nicht mehr gesichert annehmen dürfen.
Wenn du die Situation jetzt so bezeichnest und beschreibst, dann muss ja eine recht düstere Frage gestellt werden. Was kann kritischer Journalismus in so einer Situation eigentlich leisten? Du hast ja schon von Lotsen im Strom gesprochen. Aber was sind denn die Chancen für kritische Presse, wenn ein US-Präsident, so wie du es sagst, einen eigenen Propagandaminister mit eigenem Propagandainstrument besitzt? Und ich würde mich freuen, wenn du es auf einer analytischen Ebene, aber auch auf einer persönlichen Ebene als der langjährige erfolgreiche Journalist beantworten könntest.
Das ist die Herausforderung. Wir müssen, glaube ich, Journalismus und vor allen Dingen, wie wir unsere Erkenntnisse an die Menschen transportieren, neu definieren, neu sehen. Es reicht, glaube ich, nicht nur Erkenntnisse über Machtmissbräuche und Fehltritte und geheime Pläne aufzuschreiben und zu sagen, so ist es und jetzt entscheidet. Man muss vielleicht andere Wege wählen. Wir haben das ja mit dem Geheimplan gegen Deutschland in einer gewissen Form gemacht, indem wir die Erkenntnisse aufs Theater gebracht haben.
Die investigative Redaktion von Korrektiv veröffentlicht am 10. Januar 2023 eine Recherche zu einem Geheimtreffen, an dem unter anderem Mitglieder der AfD und der extrem rechte Akteur Martin Sellner teilnahmen. Unter anderem wurde bei diesem Treffen die Möglichkeit der Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland diskutiert. Die Recherche wurde als szenische Lesung umgesetzt und führte zur größten Protestbewegung seit dem Mauerfall.
Und interessanterweise in der Zeit, wo die Leute nicht mehr ins Theater gehen, ist das ein YouTube-Link der am meisten gesehenen Theaterstücken in Deutschland geworden. Also vielleicht ist es das die Form. Ja? Also wir sind jetzt sozusagen herausgefordert und es hilft nicht, sich einschüchtern zu lassen, sondern jetzt muss man kreativ mutig nach vorne denken. Nur wir haben eine Gewissheit verloren. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Spannende. Wir sind nicht mehr in einem System, wo wir sagen, ach, wir schauen mal hier so ein bisschen Korruption oder da ein politischer Dissens, den wir aufdecken müssen, sondern dass das Thema als solches, in dem wir aufgewachsen sind, in dem Freiheit des Individuums garantiert wird, ist in Gefahr. Wir sind ja im System, in der Situation der Demokratie in Verteidigung. Vielleicht ähnlich wie in den 20er, 30er Jahren. Und da müssen wir jetzt gucken, dass das Individuum und nicht ein völkisches und rassistisches Kollektiv siegt.
Ich habe zwar noch ein bis zwei Gedanken zu gerade eben, würde aber hier ganz kurz mal eine Frage in eine andere Richtung stellen, auch weil mich die Frage einfach selbst schon sehr, sehr lange beschäftigt. Wir sehen ja bei vielen progressiven Kräften, dass sie sich dann irgendwann und irgendwie mit ihren größten WidersacherInnen in der Presse arrangiert haben. Ich meine, mit der Bild reden ja auch Menschen, die früher oder auch in jüngster Vergangenheit wirklich hart von der Bild angegangen wurden. So eine Annäherung sehe ich aber bei den extrem Rechten nicht. Es gibt immer wieder diese individuellen Ausraster während Interviews. Ist das bei Extremrechten und PopulistInnen irgendwie individuelle Kränkung oder doch stets Strategie und Kalkül?
Autoritäre Gesellschaften, das Erste, was sie machen, sie tauschen Richter aus und versuchen, die Presse zu kontrollieren. Also es ist immer eine Gefahr, wenn die an die Macht kommen. Ja, das ist fast eine Binsenwahrheit. Und das ist nicht eine persönliche Kränkung, sondern das ist Strategie. Und deshalb ist es so, dass man auch diese Überlegung, ach komm, gib dir noch mal ein bisschen Macht, dann entzaubern sie sich, mit diesem Risiko verbunden ist, dass man dann halt nicht wieder die Möglichkeit hat, ach doch nicht, wählen wir sie wieder ab, dass sie diese Chance einfach nicht mehr lassen. Wie gesagt, ein Heizungsgesetz kann ich nach 4 Jahren abwählen. Wenn die Freiheit futsch ist, ist sie futsch. Und das ist eben der Punkt. Und es sind 2 Angriffe, die in den autoritären Gesellschaften, die wir ja auch in Europa schon sehen können. Das hat die Peace-Partei versucht oder Orban macht es. Das ist die Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Einschüchterung der Medien, die Zusammenarbeit mit Oligarchen, die Medien kaufen und kontrollieren und gleichzeitig die Kontrolle der Gerichtsbarkeit. Interessanterweise in Polen ist es tatsächlich gelungen, dagegen nochmal eine demokratisch-liberale Bewegung aufzustellen, die das auch mit einem großen Herzen und großer Emotionalität für sich wieder entschieden hat, das Spiel. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen von den Polen lernen, dass wir der Demokratie in Verteidigung Leidenschaft wieder einhauchen. Und im Grunde genommen so ein wenig weg von der Kanzel, ja, von oben herab sozusagen predigen, sondern deutlich machen, dass die Freiheit in einer liberalen Demokratie kein Begriff des Salons ist, sondern etwas mit uns zu tun hat. Denn wer die Richter austauscht, greift einen Punkt an, der in alle Menschen angeht, nämlich die Rechtssicherheit. In einem autokratischen System ist allein schon ein Unfall, hat dann Auswirkungen, weil dann der Unfallgegner, wenn der Kontakte zum kriminellen Milieu oder zum Bürgermeister hat, dann entscheidet, wie der Richter über das sogenannte Telefonrecht in deinem Fall Recht spricht. Und das steht gerade auf dem Spiel. Und ich glaube, das müssen die Menschen begreifen. Demokratie hat was mit ihnen zu tun.
Besten Dank für die sehr klare Antwort. Dann jetzt noch zurück zu den 2 Gedanken von vorher. Erstmal, was rätst du denn deinen journalistischen KollegInnen und auch Menschen, die vielleicht jetzt erst in den politischen Journalismus einsteigen wollen, für die Zukunft und ihren Umgang in Bezug auf die Entwicklung der liberalen Demokratie? Gerne, falls du hast, auch praktische Hinweise aus deiner Erfahrung.
Mut, Neugier und Leidenschaft, Neues auszuprobieren. Also sich nicht einschüchtern zu lassen. Es bringt nichts, dass wir Krokodiltränen weinen, über die freut sich keiner und die hilft uns auch nicht weiter. Wir müssen mit der Situation, in der wir sind, müssen wir stehen, müssen wir arbeiten. Wir sind jetzt in der Zeit, wo wir vielleicht irgendwann mal gefragt werden, was hast du getan? Und da sollten wir mit unserer Tun im Jetzt eine Antwort drauf finden.
Und das, was hast du getan, leitet dann perfekt zum 2. Teil meiner Frage über. Was erwartest du denn von parlamentarischen AkteurInnen und der Zivilgesellschaft aktuell und im Speziellen für den Schutz der freien Presse?
Pressefreiheit und Demokratie, liberale Demokratie gehören zusammen und die schützt das Individuum. Und diese Gefahr, wenn die nämlich weg ist, wenn man Russland gegen die Ukraine gewinnen lässt, weil wir nicht in der Lage sind, diesem Angriff abzuwehren, dann wird er weiter nach Europa greifen. Wenn wir den Büchsenspanner Putins Raum geben, dass sie politische Macht hier erzielen, unter die Büchsenspanner setze ich die BSW und die AfD, dann verlieren wir diese Freiheit. Soll sich doch keiner glauben, dass wir in einem Europa, das unter der Dominanz Russlands sich fortentwickeln wird, in einem freieren und besseren Zukunft entgegentreten. Putin hatte einen Auftragsmörder auf einem roten Teppich empfangen. Das ist die Rechtsrealität, die dann nach Europa einziehen wird. Wir sollten wissen, ob wir das, weil wir jetzt mal ein bisschen empört sind über das Heizungsgesetz oder über die eine oder andere Gesetz der Ampel, über das man sich sicherlich trefflich streiten kann. Ob wir das sozusagen mit einer Stimme derart umstürzen, diese liberale Demokratie, dass am Ende der Tod der Freiheit steht.
Von meiner Seite aus war es das. Und eigentlich war das auch ein fast perfektes Schlusswort. Aber falls du noch was loswerden möchtest, hier wäre jetzt noch einmal die Möglichkeit.
Also meine These ist, dass die zentrale Frage für diesen Wahlkampf die Verteidigung der Freiheit sein sollte. Das ist die zentrale These. Denn wenn Russland sich durchsetzt, wenn Putin sich durchsetzt, dann werden alle anderen politischen Fragen von Klima, wie Umgang mit Migration bis zum Nachhaltigkeitsgesetz, sind dann zweitrangig. Diese Frage müssen wir entscheiden und diese Frage muss auch ganz top auf die politische Agenda geführt werden. Es geht in diesem Bundestagswahl darum, wie die nächste Bundesregierung sich diesem Angriff aus Russland auf Europa zu erwehren gedenkt.
Ich danke Markus Benzmann und ich danke natürlich wie immer allen Zuhörenden. Ich hoffe, trotz der Audioqualität war der Podcast spannend und gut zu hören. Wir haben Korrektiv allgemein und die angesprochene Recherche im Speziellen natürlich in den Shownotes verlinkt.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 13. Das Verhältnis der extremen Rechten zur Presse. Mit Markus Benzmann. In der nächsten Folge sprechen wir mit Sascha Schmidt und Yvonne Weihrauch über rechten Terror. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.